Luisa, du hast mir vor der Aufnahme eine Frage gestellt, wo ich gesagt habe, frag das doch in der Aufnahme. Ja. Warum denn jetzt?
Ja, dumm.
Frag doch nochmal.
Jesper, wusstest du vor der Folge, was Kafkaesque bedeutet?
Nein. Wusste ich nicht. Habe ich auch irgendwie noch nie gehört.
Hast du Der Prozess gelesen?
Ich habe nie irgendwas von Kafka gelesen.
Nein.
Nein.
Also, ich habe die Verwandlung gelesen, Der Prozess auch, aber auch die Verwandlung. Und die Verwandlung ist etwas, worüber ich noch oft nachdenke. Das ist nämlich ein Büroangestellter.
Ganz kurz, das habe ich gehört letzte Woche, nachdem ich die Folge geguckt habe.
Die Verwandlung?
Ja, ich habe das, gibt's auf Spotify. Ich habe es angefangen zu hören. Und dann habe ich irgendwann abgebrochen nach einer halben Stunde und habe mir einfach nur den Plot durchgelesen bei Wikipedia. Also ich weiß
von
quasi
Gregor.
Genau, worum es geht.
Ja, ganz tragisch. Das ist ein ganz, ganz trauriges Buch. Und ich habe es natürlich gelesen in der Schule, vorbildlich wie ich war. Auf meiner öffentlichen Schule habe ich das gelesen. Und hat mich traumatisiert. Also ich denke da wirklich sehr oft drüber nach.
Fandst du
oft an Gregor
gut?
denken. Ich fand es sehr gut, ja.
Ja.
Ich fand es sehr, sehr tragisch, aber
ich fand es kafkaesk.
Ja. Ja, auf eine Art, ne?
Kafkaesk, was für ein tolles Stichwort. Denn zufälligerweise heißt diese Folge, die wir hier besprechen, von Breaking Bad, Staffel 3, Folge 9, kafkaesk. Im Englischen, also im Deutschen heißt sie kafkaesk, im Englischen heißt sie kafkaesk.
Kafkaeske?
Also haben wir
wie Albuquerque.
Ja.
Kafkaeski? Wir wollen jetzt mal ganz kurz nachgucken, ob das auf Englisch wirklich oder ob das eine Anspielung auf Albuquerque ist.
Nein, das heißt auf Englisch auch, im Englischen auch so.
Das weißt du doch gar nicht.
Jetzt doch, weiß jetzt ich. Ich war auf einer Privatschule. Ja.
Ja.
Jetzt kann ich das auch mal gegen dich einsetzen.
Oh ja, das ist kafkaeske.
Ja, hätte ich dir vorher sagen können.
Hör mal kurz. Achso, ich habe den Ton ausgemacht. Na, keine Privatschule halt, ne?
Kafkaeske. Nochmal, ein bisschen dichter ans Mikrofon,
das
bitte.
Das ist nicht die richtige Aussprache.
Kafkaeske.
Kafkaesk. Also, diese Folge heißt Kafkaesk.
Jesper ist der am witzigsten Leute nachmachen kann und richtig witzig Akzente und sowas sprechen kann. Wenn ihr mal richtig lachen wollt, fragt ihn, ob er bestimmte Leute nachmachen kann. Ich mag am liebsten Thomas.
Den kennt aber keiner.
Den kennt keiner.
Thomas, wenn du diesen Podcast hörst, Entschuldigung.
Wieso? Er hat das noch nie gehört. Ja. Oh gut, also.
Jetzt kommt das so drüber, als würde ich mich über Leute lustig machen die ganze Zeit. Ich mache mich nur über Walter lustig.
Du tust immer so, als wärst du so sympathisch, als wärst du der Sympathische von uns beiden.
Ja, Luisa, was wolltest du eigentlich sagen?
Ja, ich weiß es
irgendwas
nicht mehr.
Irgendwas mit Kafkaesk.
Ja, ich werde es weiterhin Kafkaesk aussprechen, weil ich das jetzt so gut wie du nicht nachmachen kann.
Also du kanntest das Wort auch vorher schon?
Ja.
Ich habe es aber heute in einem Podcast gehört, lustigerweise. Ich höre gerne Drinnis. Mhm. Und heute wurde dort das Wort Kafkaesk erwähnt. Auch in der Folge, die heute am 4. November rauskam.
Vielleicht achtest du jetzt einfach drauf.
Kann auch sein. Selektive Wahrnehmung.
Genau, wie mit dem roten Auto, ne?
Ja.
Mhm, ja.
Wollen wir über den Cold Opener reden?
Sehr gern.
Wir sehen einen Werbespot der Firma Los Boyos Hermanos und lernen etwas über die in Klammern mit Fragezeichen versehen mexikanischen Wurzeln des Unternehmens. Und lernen etwas über die mexikanischen Wurzeln des Unternehmens. Begründet von den beiden Onkel des Sprechers. Der Film fadet von fallenden Chicken Wings zu fallendem blauen Crystal. Probieren Sie es selbst, hört man einen Sprecher sagen. Fast ein bisschen ironisch. Mhm. Dann sehen wir eine Montage der Meth-Produktion. Walter und Jesse, wie sie das Meth in Kisten stapeln, sowie weitere Mitarbeiter, die es in Beuteln verpacken und in der Los Poyos-Soße verstecken. Bevor es dann in LKWs versendet wird.
Mhm.
Ein gutes Intro, hat mir gut gefallen.
Mhm, hat mir auch gut gefallen.
Ich mag das, wenn das so ein bisschen so mit Humor angereichert ist.
Mhm.
Mit einer Prise Humor.
Ja, die Handbewegung dazu war auch gut.
Mhm. Ja, dass man das so ein bisschen rein, so Achtung, warte, ich versuch's mal zu übertragen. Ich hoffe, das hört man jetzt, dass man es so ein bisschen reinträufelt.
Ja, ich mochte es auch gern. Ich finde es auch schön. Aber am schönsten finde ich die Frage, die du dazu aufgeschrieben hast.
Ja, weil.
Stell mal deine Frage. Das habe ich gelesen und ich habe.
Wer der Sprecher ist.
10 Minuten lang gelacht.
Wieso? Ich habe aufgeschrieben, wer der Sprecher ist von diesem Spot.
um Gas kann es sich ja nicht handeln, denn er ist Südamerikaner und kein Mexikaner. Hat Gas die Firma gekauft oder sie auf anderem Wege übernommen?
Warum lachst du jetzt?
Jesper.
Luisa liest meine Notizen nur.
Das ist so, die Frage hätte auch Jesse so gestellt. Das ja. ist so ein bisschen naiv. In der Werbung wird doch gelogen, dass sich die Balken biegen.
Was? Ach, du meinst, das stimmt gar nicht mit
nein,
Mexiko?
Nein, ich glaube, das stimmt
nicht. Ich dachte,
nicht.
Das wäre jetzt so eine Anspielung darauf, dass Gus, der ja kein Mexikaner ist, dass der sich diese Firma irgendwie, dass das nochmal irgendwie irgendwo aufkommt und zu einem Konflikt wird, der ausgetragen wird.
Ich glaube, zu der Zeit war einfach Südamerika noch so verpönt bei den Amerikanern wegen dieser ganzen Pablo Escobar-Geschichte.
Du, ja, verdreht die Augen. Ja. Mhm. Sollen sich mal nicht so einscheißen wegen Pablo Escobar.
Und dass er deswegen dann lieber gesagt hat, er kommt aus Mexiko. Und der Sprecher ist halt irgendein gekaufter Sprecher, der gut sprechen kann. So wie du.
Ja, das weiß ich schon, dass das ein Synchronsprecher ist. Aber da steht ja wohl, also dass das nicht der Herr Hip ist, ist mir auch klar. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Erst war das immer ein älterer und plötzlich war das wahrscheinlich sein
Sohn. Vielleicht der Hip Junior.
Ist Hip Senior gestorben?
Ja, toll, dass ich dich da erheitert habe.
Da hast du mich wirklich sehr erheitert. Das war das Witzigste an der ganzen Folge.
Selber entscheiden, ob ich dumm bin oder nicht.
Jesper.
Und die Musik fand ich toll. Also die Musik nicht die im Spot, sondern die dann lief, als wir diese Montage gesehen haben mit den LKW, die losgefahren sind und Gast, der dann also cool stand.
Ja.
Und man hat auch gesehen, das Zeug, also das erfahren wir ja sowieso, aber das Zeug wird auch in viele Städte transportiert. Mhm.
Ich finde sowieso, dass diese Folge eine Folge ist, in der sehr viel gute Musik irgendwie ist. Oder sehr viel.
Ich sage jetzt einfach mal ja.
Ja.
Mir fällt gerade kein anderes Musikstück ein.
Ja, okay. Also
nichts von Shakira, glaube ich.
Also eigentlich auch schlecht, deswegen. Nichts von Shakira, nichts von Queen.
Ich finde das sowieso immer eigentlich ganz gut in Serien, wenn die Intros, gut, das stimmt natürlich in diesem Fall gar nicht, aber wenn die Intros nicht so viel mit der Story auch zu tun haben. Ich weiß gar nicht, ist das in The Office so, dass die Intros haben nichts zu tun mit der Story, die danach geschieht?
Ja.
Und das ist bei Breaking Bad auch manchmal so. Zum Beispiel diese Musiker, die dieses schöne Lied singen, was in deinen Spotify-Charts gelandet ist.
Hoffentlich dieses Jahr nicht.
Weil das gibt einem irgendwie die Möglichkeit, so kleine Randnotizen etwas auszuarbeiten und darzustellen. Und dann aber zu sagen, naja, aber wir spinnen das jetzt nicht weiter. Das ist hier so ein kleiner Einblick in den Rand der Serie.
Ja.
Das, sowas finde ich eigentlich immer cool.
Mag ich auch.
Dann lass uns mal über Jesse reden. Der hat nämlich der nimmt sehr viel Raum ein in dieser Folge.
Ja.
Was, glaube ich, länger nicht mehr passiert ist, oder?
Er war zwischendurch ein bisschen Side-Character.
Ja. Und in dieser Folge ist das nicht.
Nee.
Jesse und Walter geraten im Labor in einen Streit über die Frage, ob man Gus 1,5 Pfund schenken sollte, statt die vereinbarte Menge exakt zu liefern. Jesse meint, man müsse Gus nicht schenken. Walt findet lieber drüber statt drunter. Jesse hat außerdem errechnet, was Gus insgesamt an seiner Arbeit verdient und fühlt sich unterbezahlt.
Ja.
Und hier fand ich überraschenderweise, ich war selber von mir überrascht, dass Jesse da irgendwie einen Punkt hat, wenn er sagt, naja, was. Also wir werden ja für eine gewisse Menge bezahlt, dann liefern wir die auch. Und wenn wir was überproduzieren, dann kommt das in die nächste Charge rein.
Also er macht ja zwei Punkte auf. Einmal, dass sie lieber nur das liefern sollten, wofür sie bezahlt werden. Und einmal, dass sie so unterbezahlt sind. Das heißt, du stimmst ihm eher zu bei dem, dass sie nicht mehr liefern sollten als sie.
Genau.
Ja, ich konnte den Punkt auch erst verstehen, aber dann habe ich so gedacht, naja, Gus ist ja irgendwie auch derjenige, der das Labor stellt. Er stellt die Zutaten für das Meth. Also sie haben ja keinen Schaden dadurch, dass sie ihm ein bisschen mehr geben. Und ich würde auch mit dem lieber keinen Streit riskieren.
Nö, Schaden haben sie nicht, aber es ist ja in diese 1,5 Pfund fließt ja eine gewisse Arbeitszeit rein, die dann ja quasi nicht bezahlt ist. Natürlich wirkt es etwas grotesk oder vielleicht sogar kafkaesk, darüber zu diskutieren, weil der wird nicht zum Arbeitsrechtler damit gehen können, mit seiner Forderung.
Er nicht.
Und ich kann natürlich auch Walters Standpunkt verstehen, er sagt, ach komm, ist doch jetzt egal. Aber ich fand, es war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen von ihm, zu sagen, hey, wir legen es beiseite und packen es einfach in die nächste Charge. Dann müssen wir ein bisschen, ist ja nicht viel, 1,5 Pfund.
Ja, ich glaube auch darüber das hat ja Walter auch gesagt, mach es nicht so bürokratisch jetzt hier. Und es ist ja wirklich schwierig, glaube ich, dann darüber den Überblick zu behalten, weil wie viel müssen sie kochen, damit sie irgendwann von dem Rest, den sie immer überbehalten, dann die komplette Lieferung machen könnten. Das wird ja sehr, sehr lange dauern und eigentlich wollen sie ja nur 3 Monate da arbeiten.
Was ja auch noch zum Thema der Folge wird.
Ja. Ja, deswegen, also ein bisschen komischer fand ich dann den Punkt, wir sind unterbezahlt. Er macht damit irgendwie 90 Millionen mit 200 Pfund über die 3 Monate, während die beiden ja nur 3 Millionen machen.
Oh, ich fand das gar nicht unterbezahlt.
Ich habe auch gedacht, das ist doch... Also,
eigentlich ein guter Schnitt.
Ja, eben.
Wenn man sich das, die Gesamtverantwortung anguckt.
Genau. Genau, das wollte ich auch sagen.
Entschuldigung,
das
war mir auch genau gleich ich wollte dir angefangen. Nicht die Worte aus dem Mund nehmen.
Aber das war ja toll. ja, und weiß ich nicht, also auch die... Jesse bedenkt dabei ja gar nicht, dass die 90 Millionen ja der Umsatz sind und nicht der Gewinn. Also das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Und Gus muss da das Labor bezahlen, Gus muss den ganzen Vertrieb managen und bezahlen, die ganzen Zutaten einkaufen.
Und er muss es noch waschen.
Er muss es
noch
waschen.
Das weiß Jesse ja auch nicht.
Ja. Also das fand ich ein bisschen, da merkt man halt, Jesse hat halt noch nie so richtig gearbeitet, ne?
Ja, aber man könnte jetzt natürlich auch uns kritisieren und sagen, naja, also das ist ja schon eine gigantische Lücke, was da der Chef verdient und was da die Angestellten verdienen.
Aber ist wir das wissen ja nicht, was Gustavo verdient.
90 Millionen.
Ja, 87.
Ja.
Ja, also.
Aber diese Diskussion zwischen den beiden fördert ja noch eine ganz andere Frage ans Licht, die sich Walter dann stellt.
Kapitalismus, super.
Nein, die sich Walter dann stellt im Anschluss an diese Diskussion.
Was passiert nach den 3 Monaten?
Und das habe ich gar nicht so mitgeschnitten. Dass das der Auslöser dafür war, dass Walter dann nochmal zu seinem Boss fährt.
Und wieso weißt du es jetzt?
Naja, ich habe ja mich vorbereitet.
Ja, Ja, Jesse redet ja so in Rage davon, dass sie ihm sowieso zu viel geben und dass sie zu wenig verdienen. Und dann sagt er irgendwie so mittendrin kurz, und was passiert eigentlich nach den 3 Monaten? Und dann ist ja auch egal. Also auf jeden Fall verdient er bla 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 und dann rechnet er so vor. Und Walter rechnet im Kopf mit. Also wieder ein Genie. Das ist wirklich toll.
Und Walter ist irgendwie genervt wieder von Jesse, ne? Ach ist toll, du kannst rechnen.
Ja, ja, er ist natürlich, aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, Jesse, dann geh halt hin und verhandel nach. Also er sagt ja auch, du bist jetzt Millionär. Ist doch egal.
Das würde ich gern sehen, wie Jesse nachverhandelt.
Ja.
Aber da kannst du mitkommen.
Ja, kannst du bitte? Und dann also an der Hand. Ja, aber als Jesse dann sagt, was passiert eigentlich nach den 3 Monaten, guckt Walter dann ja doch kurz auf und ist so ein bisschen, dass er vielleicht denkt, ja, gute Frage eigentlich. Habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht.
Aber wir machen mal mit Jessys Story weiter. Der hat nämlich in dieser Folge Gruppentherapiesitzung. 3 an der Zahl. Mhm. Wir besprechen erstmal die erste. Während einer Gruppentherapiesitzung spricht Jesse verklausuliert von seinem Job, wie ätzend dieser sei und dass keiner so richtig weiß, für wen oder wofür man eigentlich arbeite. Der Therapieleiter, das ist der Typ, der sein Kind überfahren hat, den kennen wir nämlich schon. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal vorkommt.
Ja, du hast es ja auch gesagt.
Ja. Er bezeichnet die Situation kafkaesk. Und Jesse stimmt so zu. Ja.
Ja, ja kafkaesk.
So könnte man es nennen. Und also ich habe, wie gesagt, ich habe davor vorher noch nicht von gehört und habe dann einmal gegoogelt, was denn eigentlich so eine Bedeutung, was das eigentlich bedeutet. Und auf der Website franzkafka.de gibt es eine Beschreibung des Wortes kafkaesk. Und zwar steht da, er bezeichnet ursprünglich albtraumhafte Situationen, in denen die einzelne, völlig willkürlichen, mit Vorlieben bürokratischen, jedoch nur scheinbar rationalen Prozeduren ausgeliefert ist. Der Einzelne, Entschuldigung. Ausgeliefert ist, vor denen es kein Entkommen gibt. Wobei dieses Gefangensein sich häufig darin ausdrückt, dass der Betroffene sich im Kreis bewegt und dieselben Niederlagen immer aufs Neue erleidet. Ironischerweise, oder was heißt ironischerweise, lustigerweise stand auf der Website noch ein Beispiel, nämlich ein Beispiel wäre, wenn eine Person keine Arbeit hat, und keinen Job und keine Wohnung, für die Wohnung aber Arbeit braucht und für die Arbeit aber einen Wohnort braucht.
Ja.
Und das ist ja genau die Situation, oder das ist ja genau die Prämisse vom Hauptmann von Köpenick, falls du das in der Schule gelesen hast.
Das habe ich nicht gelesen.
Das fand ich toll, da haben sich 2 Schullektüren zusammengeschlossen, auch wenn ich die eine nicht gelesen habe.
Ja.
Genau, und dann stand aber auch noch auf der Website, dass sich das Wort Kafka ist inzwischen so ein bisschen, das ist ein bisschen weggekommen von seiner ursprünglichen Bedeutung, weil es zu inflationär benutzt wird für einfach absurde Situationen, die genau. gar nicht so ganz genau auf diese Definition zutreffen.
Ja, ich hatte das auch in meinem Kopf so abgespeichert als ein anderes Wort für absurd. Aber halt besonders im Kontext auf irgendwelche Bürosituationen, auf so einen, wie wir in der Berufsschule gelernt haben, bürokratischen Wasserkopf. Dass halt Sachen viel zu sehr durchstrukturiert sind und dann plötzlich Prozesse stattfinden, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Also völlig bescheuerte Überbürokratisierung. Und das halt in einer absurden Art und Weise.
Findest du das komisch, dass der Therapeut das sagt? Weil ich habe kurz überlegt, der Therapeut wird doch eigentlich sich schon denken können, dass Jesse nichts mit diesem Wort Kafkaesk anfangen kann. Und trotzdem spricht er es aus und sagt, das ist ja Kafkaesk. Was erwartet er von Jesse in diesem Moment? Oder hat er da einfach nur laut gedacht oder kam ihm so?
Ja, ich finde, der Therapeut kommt auch ein bisschen rüber wie eine Person, die sich selber auch toll findet, weil sie sehr eloquent ist. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Therapeut ein bisschen mehr in Jesse sieht als jetzt Walter oder Jessys Eltern oder Jesse ja auch selber. Dass der eigentlich erkannt hat, dass Jesse schon was drauf hat. Dass das jetzt aber vielleicht eher in eine kreative Richtung geht und nicht unbedingt jetzt in eine lyrische Richtung. Das dürfte ihm ja vielleicht eigentlich schon aufgefallen sein.
Ja, aber ich fand es ein bisschen komisch, weil es war ja ganz, also man hätte sich ja denken können, dass Jesse nicht weiß, was das bedeutet.
Ja, obwohl er es ja später in der Folge nochmal benutzt, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Und ich finde, er hat es nicht ganz dumm eingesetzt an der Stelle.
Stimmt. Jesse wird dann von Saul in ein Nagelstudio gebeten, von dem er will, dass Jesse dieses erwirbt, um sein Geld zu waschen. Jesse will das nicht, er sei schließlich ein Krimineller.
Ja.
In einer Bar trifft sich Jesse dann mit seinen Drogenfreunden.
Badger und Skinny Pete.
Ja, mit den beiden Dullis da. Das ist die Szene, von der du gerade gesprochen hast.
Ja.
Sie sprechen über Verantwortung in der Kriminalität. Jesse bezeichnet das Steuerzahlen in seiner Situation als Kafkaesk. Anschließend planen sie wieder gemeinsam Drogen zu verkaufen.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das war die erste Szene, in der Badger irgendwas gesagt hat, mit dem ich was anfangen konnte und was ich sogar ganz witzig fand. Mhm. Weil Badger hat gesagt, Darth Vader hatte auch Verantwortung. Er hatte einen Todesstern. Und da habe ich gedacht, ja, das trifft diese Beschreibung Kafkaesk.
Aber was ist denn ein Todesstern?
Ach, du kennst gar kein Star Wars.
Nee. Also ich habe es nicht verstanden halt. Ich habe das dann gelesen, dass du das gut fandst und habe gedacht, da werde ich auf jeden Fall mal nachfragen, denn nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht.
Ich bin jetzt auch nicht so ganz doll in der Star Wars Lore drin, aber der Todesstern ist im Prinzip so ein riesiges Raumschiff oder so eine Art Mutterschiff, der aber sehr, sehr groß ist. Es ist einfach nur eine große, runde Kugel. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie die genauen Dimensionen von dem Todesstern sein sollen, aber ich glaube, es geht so Richtung irgendwas zwischen unserem Mond und Planeten, also wirklich gigantisch.
Also wie bei Traumschiff Surprise. Das, von dem sie losfliegen.
Gab es auch einen Todesstern?
Ich glaube davon, also ja, weiß ich jetzt nicht. Die sind auch in so einem Raumschiff halt.
Also, der erste Todesstern hat einen Durchmesser von 160 Kilometern, während der zweite 900 Kilometer. Ein 900 Kilometer Durchmesser hat. Ist jetzt die erste Google-Antwort, die ich hier sehe. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Das ist dann doch nicht unser Mond.
Welchen Durchmesser hat der denn?
Das weiß ich nicht. Aber 160 Kilometer, da kommen wir, glaube ich, nicht mit hin.
Nee.
Das ist ein bisschen größer. Oh, hier gibt es sogar, auf Reddit sehe ich sogar Größenvergleiche. Das müsste dann aber der zweite Todesstern sein. Hast du das noch nie gesehen, dieses Bild?
Nee.
Naja, egal. Nee. Zurück zu Badger.
Ja.
Der quasi Jesse damit mitteilen will, naja, Jesse, nur weil wir halt kriminell sind und verbotene Sachen machen, heißt das ja nicht, dass wir uns auch irgendwie in irgendeiner Art organisieren müssen. Wenn Darth Vader quasi das nicht gemacht hätte, dann hätte das mit dem Todesstern alles nicht geklappt, weil das Ding muss, irgendwer muss sich darum ja auch kümmern, dass da mal einer, wenn die Klospülung nicht läuft, mal vorbeischaut und mal den Pömpel ansetzt.
Ja, und er hat da bestimmt ja auch Verantwortung für viele Mitarbeiter. Er wird das Ding ja nicht allein geflogen sein, oder?
Ich weiß nicht, ob es überhaupt geflogen ist. Und Skinny Pete sagt ja, es gab sogar zwei.
Ja.
Das fand ich lustig.
Ja.
Jesse geht da nicht drauf ein, weil er vermutlich auch nicht weiß, was ein Todesstern ist.
Ich glaube, Jesse kennt sich da schon aus, aber Jesse will das wahrscheinlich nicht hören, weil er ja ziemlich trotzig ist und sagt, er möchte doch, er ist ein Krimineller, er wird ja wohl jetzt keine Steuern bezahlen.
Er hat einen sehr naiven Blick darauf.
Ja, und dann sagt er ja, das ist ja wohl Kafkaesk. Und Das finde ich schon, dass das System irgendwie so funktioniert, dass er zwar als Krimineller irgendwie Koks, wollte ich gerade sagen, Crystal Meth verkaufen kann, aber er muss halt trotzdem Steuern bezahlen. Das System findet irgendwie einen Weg, ihn trotzdem dazu zu zwingen, Steuern zu bezahlen, weil er sein Geld waschen muss, weil er sonst nicht ausgeben kann, weil er sonst halt ein Problem hat. Und das ist natürlich schon irgendwie absurd und kafkaesk, dass er als Krimineller vom Finanzamt dann doch irgendwie gezwungen wird, Steuern zu bezahlen. Und das ist natürlich auch wirklich irgendwie krass, dass man die Bürger nicht schützen kann. Aber wenn es ums Geld geht, dann schafft man das.
Und das ist ja eigentlich auch das, was Saul kritisiert,
ja.
als Jesse nachfragt.
Ja.
Was denken die Leute denn, was glaubst du, was die Leute von dir denken, wenn sie dann quasi herausfinden, was du machst? Ja, dass ich ein Drogendealer bin. Nein, viel schlimmer, dass du Steuern hinterziehst.
Ja.
Und damit kritisiert er ja dieses ganze System auch, dass es völlig absurd ist.
Ja, er hat ja auch gesagt, die Polizei hat es nie geschafft, Al Capone ranzukriegen, aber das Finanzamt schon.
Ja.
Und das ist natürlich schon auch, das ist ja in der Realität so gewesen und das ist ja schon wirklich ganz schön bezeichnend.
Ich hab nicht ganz verstanden, warum Saul jetzt dieses Nagelstudio an Jesse verkaufen will, weil Saul hat ja eigentlich beinhaltet Sauls Dienstleistung ja, dass er das Geld wäscht. Warum soll jetzt Jesse sich plötzlich ein Nagelstudio kaufen? Und ja, Walter eigentlich auch, der ist ja irgendwie nicht gekommen zu dem Termin offenbar. Der Maestro, der sucht vielleicht noch einen Parkplatz.
Ja.
Ist es einfach, weil diese Summen jetzt quasi ein Ausmaß annehmen, worüber sich Saul nicht mehr kümmern kann? Oder war die Szene wirklich nur dafür da, um zu rechtfertigen zu können, warum die Folge Kafkaesk heißt?
Das glaube ich nicht, dass es nur deswegen ist, wegen Kafkaesk, sondern ich denke mal, das ist ja genau die Dienstleistung, die Saul erbringt, dass er den beiden eine Möglichkeit bietet, wie sie ihr Geld waschen können, dass sie sich nicht selber darüber Gedanken machen müssen, denn dass er das Geld ab einer bestimmten Summe so nicht mehr irgendwie waschen kann und dass das auch nicht mehr über savewalterwhite.com funktionieren kann, ist ja irgendwie klar. Und dass er jetzt für die einen Weg gesucht hat, wie sie es machen können, ist ja wahrscheinlich dann seine Dienstleistung. Und warum jetzt ausgerechnet das Nagelstudio, erfährt man, wenn man Better Call Saul guckt.
Okay.
Hat er, glaube ich, ein bisschen eine emotionale Bindung zu.
Würdest du mir die Serie eigentlich empfehlen nach Breaking Bad, wenn ich das durchgeguckt habe?
Ja. Okay. Ist schon interessant.
Aber ist es nicht worth, einen neuen Podcast darüber zu machen?
Ich finde, es ist halt sehr lang gestreckt. Das ist, glaube ich, recht. Also ich wüsste nicht, was wir die ersten zwei Staffeln wirklich besprechen sollen.
Steigen wir bei der dritten ein.
Ja.
So, ihr wisst ja alle, was in den ersten beiden Staffeln passiert ist.
Nada.
Ich brauche die gar nicht gucken, oder? Ich fange einfach direkt mit der dritten Staffel an.
Ja, aber in der ersten oder zweiten Staffel siehst du Tuco nochmal.
Ach ja, stimmt, das hast du schon mal gesagt.
Ja.
Kommt Walter auch drin vor oder wäre das jetzt ein Spoiler?
Jesse und Walter sieht man nur einmal ganz kurz.
Aber man sieht sie.
Ja. Gegen Ende. Das spielt ja vor Breaking Bad. Better Call Saul.
Okay,
und ganz am Ende lernt er halt die beiden kennen und dann steigen wir sozusagen Breaking Bad ein.
Ist das dann so die Szene, wo sie dann in sein Büro kommen?
Naja, die haben sich ja kennengelernt, als die beiden ihn ja entführt haben und er doch vor dieser Grube hockte.
Ja.
Und damit steigen wir
und benutzen die dann das gleiche Filmmaterial? Oder?
Nee, das haben sie, glaube ich, neu gefilmt, weil du siehst auch mehr, als wir in Breaking Bad gesehen haben.
Das finde ich immer spannend, solche Rückblenden in anderen Serien, dass wenn man sich dann das Material von der anderen Serie nochmal anguckt, dann die Unterschiede zu sehen.
Ja.
Weil man kann natürlich nicht alles perfekt 1:1 nachfilmen.
Ja.
Wie Kafkaesk.
Wie Kafkaesk, ja.
Dann gehen wir rein in Jessys zweite Therapiesitzung. Der Therapeut stellt Jesse die Frage, was er tun würde, wenn er die Chance hätte, sich alles auszusuchen. Jesse erzählt von einer Holzarbeit aus einem Highschool-Kurs. Er erzählt, wie er erst eine schlechte Arbeit abgeliefert hat, um so schnell wie möglich aus dem Kurs zu kommen, wie es dem Lehrer dann aber gelang, ihn zu motivieren, sein Bestes zu geben. Das Ergebnis war laut Jessys Erzählung perfekt. Und was eigentlich als ein Geschenk für seine Mutter gedacht war, tauscht er dann gegen Gras. Also ich glaube, er hat am Ende 5-mal dieses Kästchen gebaut und wurde da in seinem Ehrgeiz gepackt von dem Lehrer. Und wir kriegen wieder, das haben wir auch schon öfter gesehen in der Serie, so einen kurzen Einblick in das, was hätte sein können.
Ja.
Dass Jesse nämlich durchaus seine Talente hat, die aber niemand gefördert hat.
Ja, er hätte Tischler werden können. Aber wie er die Story erzählt hat, fand ich wirklich unnormal langweilig. Also so erzählen auch viele viele Menschen irgendwelche Geschichten, dass sie sich dann so in Details verlieren. Es war für uns jetzt völlig uninteressant, wie der Lehrer zum Beispiel hieß.
Ja.
Und er hat dann so lange danach gesucht und so. Und ich fand die Szene wirklich richtig ein bisschen nervig zu gucken, weil es so in die Länge gezogen war. Weil wie hieß nochmal der Lehrer? Und dann habe ich das abgeschliffen und habe da ganz fein und habe das in irgendeinem bestimmten Öl getränkt und so. Natürlich, das sollte uns bestimmt auch zeigen, dass er da eine Art Passion für entwickelt hat und dass Jesse sehr wohl dazu in der Lage ist, sich für eine Arbeit zu begeistern. Aber ich fand es so, man hätte Jesse nicht zugetraut, dass er auf diese Art und Weise eine Story erzählt. Das hätte ich jetzt eher meiner Mutter zugetraut. Die verliert sich auch immer in Details, wo man so denkt, ja.
Hört deine Mutter den Podcast?
Nö. Glück daraus nicht. Machen wir dann kein Reel, Jesper, dass sie das nicht sieht bei Instagram.
Auf ihrer TikTok For You Page. Genau.
Nee, TikTok hat sie nicht. Ja, also ich fand es ein bisschen boring erzählt, aber natürlich ist es, das, was wir daraus lernen, ist dann doch interessant. Jesse hat auf jeden Fall Talente und Jesse hätte was aus sich machen können. Halt nur nicht wie seine ja doch sehr konservativen Eltern sich das wahrscheinlich vorgestellt haben, sondern halt in einem kreativen Bereich. Und ich finde jetzt ja Tischler zum Beispiel oder Zimmermann wäre jetzt ja nichts gewesen, was die Welt nicht braucht oder was super crazy gewesen wäre. Aber wahrscheinlich haben die sich für Jesse vorgestellt, dass er BWL studiert oder irgendwie sowas.
Und es ist ja auch irgendwie interessant, der Lehrer legt ihm ja nahe, dass es nie zu spät ist.
Ja.
Und dass man immer noch was Neues machen kann.
Der Therapeut.
Und, was habe ich gesagt?
Der Lehrer.
Achso, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich der Tischler gesagt habe. Nee. Der Therapeut legt ihm das nahe und es ist ja interessant, was Jesse dann mitnimmt und quasi dann, was wir dann in der dritten Therapiesitzung sehen.
Ja.
Nämlich, Moment. In der dritten Therapiesitzung sind nämlich auch Badger und Skinny dabei. Skinny Pete. Ich war gerade irgendwie bei den drei Fragezeichen nochmal, da gibt es nämlich Skinny Norris.
Ja.
Naja, die sind jetzt ebenfalls in der Therapie. Sie tun so, als würden sie sich der Gruppe öffnen, aber eigentlich wollen sie nur die Gruppenmitglieder mit dem Auftauchen des blauen Meths triggern, um ihnen das Zeug anschließend zu verkaufen. Das ist, was Jesse dann mitnimmt.
Ja.
Das muss ja sein Vorschlag gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er seinen Freunden erzählt hat, dass er in einer Selbsthilfegruppe ist.
Nein.
Jesse wird sicher gesagt haben, hey, ich habe die Idee, ich bin in so einer Selbsthilfegruppe für offenbar Meth-Abhängige, weil die reagieren ja alle darauf.
Mhm.
Warum verticken wir das nicht einfach denen?
Ja.
Und das ist ja extrem diabolisch.
Finde ich auch. Es ist natürlich sehr geschäftstüchtig. Das ist natürlich eine Gruppe von extrem empfänglichen Menschen, eine heiße Zielgruppe.
Ja, aber
es ist extrem abgefahren.
Aber es ist auch wieder so kurz gedacht, weil
ja.
Also ich weiß nicht, ob da halt so die Kaufkraft dahinter steckt, wenn man jetzt wirklich richtig viel Kohle machen will. Klar, es ist vielleicht ein Anfang.
Ja.
Aber das sind ja alles gescheiterte oder vorerst gescheiterte Existenzen, die da sitzen.
Ja, und vor allem auch Leute, die eigentlich aufhören wollen.
Genau, das kommt ja auch noch dazu.
Also die werden ja keine Stammkunden wahrscheinlich.
Ja, er nimmt ja in Kauf, dass er damit weitere Leben zerstört.
Ja.
Und ich möchte kurz eine Vorhersage vorhernehmen.
Ja.
Ich glaube, dass der auch der Therapeut, dass sie dem auch das blaue Meth verkaufen und dass er dann sein zweites Kind überfährt.
Ja, wollte gerade sagen.
Warum lachst du jetzt so? Ich bin hier bierernst.
Ja, du bist bierernst. Das kann sein. Wir nehmen das so hin, denn ich reagiere wie immer stone-faced darauf.
Habt ihr gerade gehört?
Ja. ja, ich finde, es ist irgendwie krass. Jesse wurde uns in der letzten Folge ein bisschen unsympathisch irgendwie präsentiert und in dieser Folge ja schon wieder. Also nicht die ganze Folge lang, aber diesen Schluss, den er am Ende zieht, zu sagen, den verkaufen wir das jetzt. Das finde ich schon krass, denn von denen wird er ja im Zweifel auch jetzt schon Geschichten gehört haben, was ihnen schon Schreckliches passiert ist aufgrund ihrer Meth-Abhängigkeit. Und ist ihm aber egal.
Das sind ja keine Fremden. Das ist nicht durchgedrungen.
Ja,
also am Ende stelle ich mir die Frage, ist er vielleicht genauso egoistisch wie Walter?
Ja.
Habe ich ja bisher eigentlich nicht den Eindruck gehabt. Jesse hatte irgendwie auch eine gute Seite an sich.
Ja.
Aber
vielleicht breakt er gerade auch ein bisschen bad.
Das finde ich gar nicht gut. Ich finde, er sollte good breaken.
Tja, wir werden sehen, wie er sich weiterentwickelt, aber also, es ist schon...
Ich war da wirklich schockiert, als ich das gesehen habe, weil ich damit nicht unbedingt gerechnet habe.
Ja.
Und dachte so, okay, krass.
Ich war auch schockiert, als ich gesehen habe, wo er denn das Meth herbekommt, was er den Leuten verkaufen möchte. Denn das klaut er ja wirklich von Gus.
Ja.
Er diktiert Walter ja jetzt falsche Gewichte und nimmt sich einfach einen gewissen Anteil vom Meth aus der Produktion raus, um es dann halt selber zu verkaufen. Und das ist ja nun absolut nicht okay. Grund für eine fristlose Kündigung.
Grund für eine fristlose Köpfung.
Auch das. Ja. Also, weil Gas kann man eher mit einer fristlosen Köpfung rechnen, ja. Finde ich, also da frage ich mich, wofür riskiert er das denn jetzt? Denn erst war immer Walter, der da irgendwie geldgierig war. Und jetzt plötzlich ist das Jesse, weil er einfach denkt, naja, ich bin dann halt Millionär, aber es geht ja noch mehr. Ich nehme mir jetzt hier was mit. Wozu muss er das machen? Wozu braucht er das?
Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich um die Kohle geht. Ich glaube, dass Jesse einfach mit seiner Rolle mit Walter da jetzt total unzufrieden ist, weil er eigentlich dachte, dass sie quasi Partner sind auf Augenhöhe. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Walter behandelt ihn ja eigentlich wie vorher auch.
Ja.
Und das, glaube ich, frustriert ihn extrem. Und er möchte selber irgendwas umsetzen. Und vielleicht hat er auch diese Geschichte, die er da erzählt hat, in ihm hervorgeholt, dass er auch eine gewisse Willenskraft hat. Und wenn er möchte, kann er auch Sachen umsetzen. Und das ist jetzt halt das Greifbarste.
Ja.
Das ist jetzt quasi seine Bubble, in der er gerade ist. Und dann versucht er halt da was zu machen.
Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen sein Gerechtigkeitsempfinden, was ihn da jetzt besonders rausholt. Also
ja, weil er über Gast sprach und was der daran verdient und dass er sich jetzt ein bisschen was abzwackt.
Ja.
Aber das ist keine gute Idee.
Das ist keine gute Idee. Also das kann man auch ziemlich leicht verstehen, dass das, dass man das lieber nicht macht.
Ja. Vielleicht hier wieder eine kleine Vorhersage.
Mhm.
Ich tröpfe das jetzt immer so in die Folgen rein.
Mhm.
Also das wird auf jeden Fall rauskommen. Und vielleicht ist das Problem, dass sie das, weil sie das Zeug ja vermutlich in Albuquerque verkaufen.
Ja.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf der Karte von Gumi, die er ja in dieser Folge, glaube ich, noch zeigt, ob da auch Albuquerque mit eingezeichnet ist als Region, in der das Zeug auftaucht. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie es mit diesen Transportern erstmal sehr weit wegfahren, es taucht ja landesweit auf.
Ja.
Also, dass quasi das Gebiet, in dem das Zeug auftaucht, nicht Vertriebsgebiet von Gas ist.
Das hatten wir ja auch in der Folge schon mal, da hat Hank das gesagt, dass ihm das aufgefallen ist, dass es überall verkauft wird, nur nicht in New Mexico. Dann hat er ja gesagt, Heisenberg ist schlau, der frisst nicht, wo er scheißt.
Gut, dass wir den Podcast zu zweit machen.
Ja,
sonst hätte ich nämlich nie erfahren, dass in diesem Intro, in dem Cold Opener extrem gelogen wird und das, was ich da mir überlegt habe, total lächerlich ist und dass Hank sowas schon mal gesagt hat.
Mhm.
Du merkst, Hank und ich denken gleich.
Ja, ja. Hoffentlich ja. Nicht, ey.
Also Jessys Story-Arc ist damit abgeschlossen.
Mhm.
Und ja, du hast recht. Also ich sag mal so, Held der Folge wird er wohl nicht werden.
Nee, er nicht.
Dann wollen wir mal über die Familienbande sprechen.
Mhm.
So habe ich dieses Kapitel hier genannt. Das war ja der Titel der letzten Folge, falls ihr euch noch erinnert. Die Familie befindet sich im Krankenhaus, um bei Hank zu sein.
Mhm.
Hank, der wieder ansprechbar ist, begrüßt seinen Kollegen Gumi mit einem Arschloch. Dieser zeigt ihm eine Karte mit den Orten, an denen das blaue Meth wieder aufgetaucht ist. Ein Arzt testet anschließend Hanks Empfinden an den Beinen. Dieser scheint zwar minimal etwas zu spüren, wenn er sich nicht einbildet, doch die Aussicht zur vollen Genesung ist düster. Der Arzt stellt Marie darauf ein, das Haus behindertengerecht umzubauen. Marie gerät daraufhin mit dem Personal in einen Streit über die medizinische Versorgung und die Therapie für Hanks Genesung. Es wird klar, dass die beste Versorgung mit enormen Kosten einhergehen wird.
Ja.
Ted taucht außerdem bei Skylar auf und trifft dort auch noch auf Marie. Ted fühlt sich von Skylar zurückgewiesen, da diese sich nicht mehr bei ihm gemeldet hat und Skylar ihn aus dem Haus bittet. Ted respektiert Skylars Bitte erst, als sie laut wird. Lass uns mal mit Hank anfangen. Das war jetzt recht viel.
Das war recht viel, ja.
Die Folge fühlte sich ein bisschen an wie ein zweiter Teil zu der davor, weil sie ja eigentlich fast wieder nur im Krankenhaus gespielt hat.
Ich finde, sie hat fast nur in der Therapiegruppe gespielt.
Ja, das hat auch sehr viel Raum eingenommen. Also diese beiden Orte haben sich abgewechselt.
Ja, und dabei wollen wir doch einfach ins Labor.
Weiß ich nicht, wollen wir wirklich ins Labor? Passiert da so viel Spannendes? Gail ist weg, Luisa.
Muss ich mich von ihm trennen?
Er hat sich schon von dir getrennt.
Erstmal
zu diesem Reflekttest. Nicht Reflekttest.
Können wir noch ganz kurz davor einsteigen?
Ja.
Ich liebe, dass wieder Arzt reinkommt und sagt, na, wie geht's uns heute? Und Marie antwortet, danke, uns geht's gut, wie geht's Ihnen? Als wäre das eine Höflichkeitsfloskel gewesen, obwohl der Arzt natürlich von Hank wissen möchte, wie es ihm geht. Das war so dumm.
Meinst du, dass Marie auch für Hank geantwortet hat oder nur von sich selbst gesprochen hat?
Ich glaube, von sich selbst gesprochen. Sie kann ja gar nicht wissen, wie es Hank geht, denn Hank hat sich ja erstmal die ganze Zeit schlafend gestellt, bis Gumi reinkam. Und dann hat er ja geredet.
Hank hatte keinen Bock auf seine Familie.
Ja. Das fand ich auch gut. Und ich fand es auch witzig, dass der Gumi mit Arsch.
Und wie fandst du es, dass Gumi gleich mit der Karte um die Ecke kam?
Ich fand das eigentlich gut von Gumi, weil Hank ja in der Zeit davor sehr doll für das blaue Meth gelebt hat. Und er hat ja gerade auch irgendwie seine Gesundheit aufgrund dessen verloren. Und da ist es doch vielleicht, also ich finde es nicht weit hergeholt, dass es eigentlich vielleicht eine gute Idee ist, ihm zu zeigen, du hattest recht, das, was dir hier passiert ist, ist dir nicht umsonst passiert, denn du hast dir nichts eingebildet.
Ja, sehe ich auch so, finde ich auch völlig in Ordnung. Und als der Arzt dann diese Tests macht mit dieser stumpfen Nadel, stellt man eben fest, okay, also richtig viel scheint er nicht zu spüren.
Ja.
Dann gibt es wieder Stellen, an denen Hank sagt, dass er ein bisschen was spürt. Man kann aber, finde ich, in seinem Gesicht irgendwie ablesen, dass er sich dass das vielleicht eher auf Hoffnung beruht und das eigentlich nicht so ist und er eher so einen Phantomschmerz dann da spürt.
Ja.
Zumindest interpretiere ich das in sein Gesicht rein. Aber
ja,
vielleicht ist es auch zu viel. Aber ich meine, der Arzt sagt ja auch, also machen Sie das Haus lieber rollstuhlgerecht.
Ja.
Das ist natürlich jetzt schon hart, was wir hier erfahren.
Das ist ein Bummer. Ich habe mich gefragt, wie die das gedreht haben. Man kann doch gar nicht dann seinen Fuß nicht bewegen. Meinst du, die haben Leichenfüße genommen?
Ja, Luisa, die werden Beine abgeschnitten haben.
Meinst du, die haben die von Lionel genommen?
Sag mal. Luisa ist heute auch diabolisch.
Ja.
Marco, ich weiß jetzt nicht, ob die genau diese Reflexpunkte oder ob man einfach daneben gedrückt hat oder so. Ich denke, das wird irgendwie.
Ich glaube, das kann man ja nicht.
Ich glaube, Luisa, in Hollywood gibt es größere Herausforderungen als sowas. Oder meinst du, das ist ein Problem, das ist noch nicht gelöst?
Ich glaube, das ist ein 10 von 10 Problem.
Das ist eins dieser mathematischen Rätsel.
Ja.
Wie stellen wir das im Film dar? Das ist realistisch.
Ich bin beeindruckt von Hanks Schauspieler sonst. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Das ist für dich die beeindruckendste Szene.
Ja.
Von Hank. In der ganzen Serie.
Genau, in der ganzen Serie.
Wie er da im Bett liegt und nicht die Füße bewegt.
Ja. Toll. Ja, Dean Norris hat ja auch gesagt, er musste jetzt ja ein paar Folgen drehen, so im Bett liegend. Und er hat gesagt, das war anstrengender als jede Action-Szene, weil er sich so gar nicht bewegen durfte. Also, siehst du. Ist hier eine große Herausforderung.
Und eventuell geht das auch so weiter für die Norris. Das, das ist natürlich eine sehr bittere Prognose, die Marie da bekommt. Oder also Hank bekommt sie. Ja, ich
das
dachte,
hast
ich
du schon richtig gesagt.
Ich war im Kopf, war ich schon beim, im Kopf war ich schon beim Gespräch, das Marie dann führt, wo sie ja so ein bisschen ausfallen würde. Ich habe sagt Skylar das, wir haben einen Arzt gefragt, als es um die Behandlungsmethoden ging. Und da saß ja noch eine Frau daneben mit so einem Klemmbrett, die sie dann etwas unhöflich angefahren haben.
Ja, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das gesagt hat. Auf jeden Fall sind sie beide extrem unsympathisch. Und vor allem, ja, das System ist ungerecht. Aber da können ja die beiden nichts dafür, die denen da gegenüber sitzen. Also, und der Unfall ist jetzt auch ein bisschen her. Man könnte sich langsam mal ein bisschen gefangen haben. Und auch, dass sie da jetzt diese schlechten Nachrichten bekommen, oder diese zumindest nicht so guten Nachrichten, wie sie erst gehofft haben. Das ist natürlich alles ein Bummer und das ist nicht gut. Aber ganz ehrlich, das war völlig daneben. Aber ich glaube, sowas passiert ganz oft.
Glaube ich auch.
Ja.
Auch da kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Es ist ja auch eine Extremsituation, in der man da ist. Und da finde ich es schon für das Personal schwierig, da einigermaßen human drauf zu reagieren und nicht sagen, ach, wissen Sie was, Sie können mir meine Füße packen.
Ja.
Ich habe jetzt hier noch andere Patienten.
Ist auch eine richtige Fußfolge irgendwie, ne? Wir sehen Hanks Füße, wir sehen Sauls Füße da, die da gerade an einem Wasserbad sind. Jetzt müssen die den beiden hier an die Füße packen. Also schrecklich.
Ja, dann haben wir unseren Folgentitel. Die Fußfolge. Fußvolk. Die Fußfolge ist vielleicht besser.
Ja, Fußfolge ist. Ja.
Wie fandst du Ted in dieser Folge? Oder wie fandst du Teds Auftritt?
Aufdringlich.
Mhm.
Unangemessen, da einfach unangekündigt vorbeizugucken. weil er ja auch weiß, was gerade mit Hank los ist. Und er wird sich denken können, dass Skylar gerade extrem belastet ist. Und dass er dann auch nicht darauf, sie hat ihn ja wirklich erst unterschwellig gebeten zu gehen. Sie hat ihn erstmal gar nicht ins Haus gebeten. Und Marie hat von hinten gerufen, komm doch rein. Das würde ich nicht als Einladung verstehen, denn Skylar stand ja vor ihm. Sie wohnt da, nicht Marie. Dann kommt er aber einfach rein, dann labert er sie voll. Dann kommt er noch mit sowas wie, wir sind doch beide geschieden. Was ist denn, wo ist denn jetzt das Problem? Also wirklich unpassender kann man, also ja, es geht vielleicht noch ein bisschen unpassender, aber nicht viel unpassender. Kann er sie nicht einfach, merkt er nicht, wie daneben das da gerade alles ist. Und dass er ja nur eine Abfuhr kassieren kann, das ist ja auch strategisch super dumm.
Ja. Ich habe letzte Woche ein Wort gelernt, das kannte ich vorher noch nicht, Performative Male. Und das bezeichnet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Männer, die sich in der Öffentlichkeit gerne als, also die zum Beispiel in einem Café sitzen und feministische Literatur lesen und sich quasi als Feministen darstellen, die das aber nur tun, um quasi an die Frauen ranzukommen.
So wie Doc Raffa auf TikTok. If you know, you know.
Kenne ich nicht. Aber das, fand das lustig, weil ich hatte von diesem Wort gehört. Und dann habe ich die Folge gesehen und dachte so, Ted gibt mir so ein bisschen diese Vibes.
Ja.
Weil er irgendwie ja schon, sein Umgang ist ja eigentlich schon recht respektvoll mit Skylar.
Ja.
Er gibt ihr ja auch die Zeit, nicht zur Arbeit zu müssen und dass sie sich im Krankenhaus um ihre Dinge kümmert. Und dann kommt er aber trotzdem vorbei,
ja,
auf dem Nachhauseweg, unangekündigt offenbar, was ja schon mal super weird ist.
Ja.
Und genau, was du dann sagst, haut doch noch raus, naja, wir sind ja beide geschieden, also was soll's.
Ja.
Und dann, was ich aber noch viel schlimmer fand, sagt er ja, also merkt man ja, dass er total eifersüchtig ist. Und er wird ja auch kurz laut und sagt, ob es irgendwie einen Grund gibt, dass sie sich nicht meldet. Also so nach dem Motto, gibt's noch einen anderen Typen. Und das ist ja wie so eine Kontrollfahrt, die er da auch vornimmt.
Mhm.
Er überguckt mal, ob da noch jemand ist.
Ja.
Und das ist ja, also ohne diese Situation, in der Skylar ist, ist das ja schon daneben.
Mhm.
Aber dann auch noch vor dem Hintergrund, dass er ja weiß, in was in der Situation Skylar gerade ist, ist es ja noch schlimmer.
Ja. Ja, und er zeigt ja damit auch, er hat diesen Geschenkkorb für Hank geschickt und ihr freigegeben und so. Nicht, weil er wirklich so mitfühlend ist, sondern weil er sich davon erhofft, dass sie dann jetzt sagt, ach Ted, du bist ein guter Typ, lass zusammen sein.
Ja.
Was ja auch weh, also ist ein bisschen verwerflich, vielleicht aber auch nicht so richtig, weil, mein Gott,
naja,
man umgarnt halt irgendwie, wo man kann.
Ja, diese Geschenkkorbnummer würde ich jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber also er wird auch kein Held der Folge.
Nee, denke ich auch. Den können wir auch ausschließen.
Zurück im Krankenhaus schlägt Skylar vor, Walter könnte die Behandlungskosten übernehmen. Hier kommt, du hast diese Folge schon zweimal gesagt, das Wort Bummer.
Ja.
Kannst du es dann gleich das dritte Mal sagen?
Bummer, ja.
Sie denkt sich eine Lüge aus, in welcher Walter dem systematischen Blackjack-Spielen verfallen ist. Ich habe die Folge vor einer Woche geguckt und auch nur einmal gesehen. Deswegen hatte ich das schon wieder vergessen. Du merkst, ich muss drüber lachen.
Ja.
Blackjack-Spielen verfallen ist und so an Geld gekommen ist. Sie hat das Gefühl, Walter sei mitschuldig an dem, was Hank passiert ist und findet, er muss auch für die Behandlungskosten aufnehmen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Skylar hatte, glaube ich, Walter sagt ja dann kurz, siebenstellig ist mein Vermögen. Und Skylar ist so, okay. Sie hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass er schon aufgehört hatte.
Ich glaube, sie dachte, es gibt nur das Geld in der Tasche, in der Sporttasche. Das ist ja eindeutig kein siebenstelliger Betrag gewesen. Und ja, ich glaube, das hat sie schockiert, weil ich glaube, dass sie auch gerade ein bisschen im Kopf wieder damit spielt, ob Walter nicht doch vielleicht ganz guter Typ ist.
Ja, ich glaube, was an die Tür gekratzt.
So Walter.
Oh Gott.
Ja, aber dass er jetzt nicht aufgehört hat, Drogen zu kochen, scheint sie dann doch wieder zu enttäuschen. Oder zumindest kurz zu irritieren.
Also diese Lüge, die sich da ausdenkt, fand ich großartig, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich
so gut,
irgendwie daneben,
ne,
ist. Aber sie macht es so gut. Also nicht nur Anna Gunn, sondern auch Skylar ist einfach krass in dieser Rolle.
Es passt halt so gut zu Walter, denn er ist ja nun mal so intelligent. Und dass er beim Kartenspiel mitzählen kann und deswegen gewinnen kann, das traut man ihm ja komplett zu.
Ja, absolut.
Ja, und dass er dann auch gecheckt hat, Gewinne im Casino müsste ich versteuern. Ich gehe dann lieber in so Garagen und so zu irgendwelchen Veranstaltungen. Das finde ich schon alles, das hat sie sich gut ausgedacht. Und Anna Gunn hat das meiste ja wirklich auch wirklich improvisiert in dieser Szene. Und Bryan Cranston hat deswegen auch so überrascht ausgesehen. Nicht nur, weil er mal wieder super brillant geschauspielert hat, sondern weil er auch wirklich überrascht war von dem, was sie da eigentlich erzählt.
Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Gab es dann, wurde ihr dann einfach nur gesagt, hey, Skylar sagt, Walter ist Glücksspieler und du machst den Rest? Oder, also, weil irgendwie muss der Plot, also es ist ja ein relativ großes Ding, was sie da erzählt. Das wird sie nicht einfach improvisiert haben, wenn dann die Filme, wenn dann Vince Gilligan sagt, wieso, also so geht die Serie aber nicht weiter.
Also ich denke mal, sie hat es halt ausgeschmückt. Sie wird gewusst haben, dass er Blackjack-Spieler sein soll und dass sie wird auch gewusst haben, dass sie ihn fragen soll, wie viel Geld er denn jetzt eigentlich hat.
Ja.
Und also natürlich ein Grundgerüst wird gestanden haben, aber sie hat es halt ausgeschmückt. Und das hat sie ja wohl richtig super gut gemacht.
Ja, sie sagt, sie hätte beim Besten gelernt. Um, damit meint sie Walter.
Ja.
Ich finde aber, dass sie es viel besser macht als Walter.
Wir haben ja immer in jeder Folge schon gesagt, Walter ist kein guter Lügner. Weder Skylar gegenüber, noch Gast gegenüber. Er ist einfach kein guter Lügner. Und dass sie jetzt sagt, sie hat vom Besten gelernt, also da muss sie jetzt auch mal nicht so tun. Offensichtlich ist sie leider auch selber nicht die super strahlende, ich sag immer die Wahrheit Person, für die sie sich hält. Denn dass sie so gut lügt, scheint leider in ihrem Blut zu liegen und nicht in seinem. Also sie hat sich das nicht von ihm abgeguckt.
Und Walters Reaktion fand ich interessant, weil wir haben sie, glaube ich, unterschiedlich interpretiert. Ich habe sie so verstanden, als dass er das ziemlich geil fand. Also, dass er das irgendwie anziehend fand von seiner Ex-Frau. Und es hat ihn auf jeden Fall, da sind wir uns, glaube ich, einig, extrem überrascht und auch imponiert irgendwie.
Ja.
Und ich habe seine Reaktion eher als positiv aufgenommen.
Ich nicht. Also, ja, ich glaube auch, dass er beeindruckt war, dass sie so gut lügt und was sie da für eine super Geschichte hingeblättert hat, denn die ist ihm ja offensichtlich nicht eingefallen. Er hätte ihr ja auch so eine Story erzählen können. Aber ich glaube, es hat ihn auch genervt, dass sie jetzt über sein Geld verfügt. Sie stellt ihn schon wieder vor vollendete Tatsachen. Er hätte aus dieser Situation nicht entfliehen können. Er hätte ja nach diesem ganzen Monolog von Skylar nicht mehr sagen können, ja, aber es ist mein Geld und ich gebe das nicht für Hank aus.
Ja.
Sorry to say. Er hatte ja auch in der Folge davor auch erst gesagt, Hank ist nicht mehr Teil meiner Familie. Wir sind geschieden. Er ist Skylars Schwager. Also hat er ja eigentlich klar gemacht, ich meine, was er dann daraufhin gemacht hat, dass er sich von Gail getrennt hat und so weiter, das spricht ja schon dafür, dass er Hank auch mag und so weiter, aber das weiß ja Skylar alles gar nicht. Ihr letzter Wissensstand ist ja eigentlich, dass er gesagt hat, Hank ist nicht mehr Teil meiner Familie und ich setze mich nicht für ihn ein. Und jetzt verfügt sie über sein dreckiges Drogengeld, was sie doch eigentlich nicht annehmen möchte, aber das findet sie jetzt dann okay und entscheidet das halt einfach.
Aber Skylars Rechtfertigung ist ja, dass sie sagt, dass er Mitschuld hat daran. Das ist ja so ein bisschen ihre Argumentation.
Dass sie ein Bauchgefühl hat, dass er irgendwie mit daran schuldig ist.
So. Da hat sie ja recht.
Aber das kann sie ja gar nicht wissen. Sie weiß es nicht. Und ich finde...
Ah, ich weiß nicht, also als Gumi da in dem Raum war und erzählt hat, das blaue Meth ist wieder da und da hat Walter ja auch schon so ein bisschen... Also wenn man... Skylar hat ihn ja beobachtet in dem Moment. Und so richtig unauffällig hat Walter jetzt auch nicht. Plötzlich, er saß da ja vorher so ein bisschen apathisch rum, so ein bisschen gelangweilt fast. Und als Gumi dann reinkam und davon berichtet hat, war er plötzlich aufmerksam. Und wenn du eine Person jahrelang kennst, so wie das bei Walter der Fall ist für Skylar, dann wird sie wahrnehmen, dass hier gerade irgendwas passiert, was ihn aufhorchen lässt.
Ja. Aber wir wissen ja gar nicht, und das weiß ja Skylar auch nicht, also wir wissen es, aber Skylar weiß es ja gar nicht, dass der Anschlag auf Hank wirklich im direkten Zusammenhang mit dem Blue Meth steht. Natürlich wird sie sich das irgendwie denken und das hat sie auch gesagt, dass das ihr Gefühl ist. Und trotzdem, mir geht es hier wirklich auch mehr jetzt darum, dass sie auf ihrem hohen Ross sitzt die ganze Zeit und sagt, sie will mit dem Kriminellen nichts zu tun haben. Sie möchte mit Walter nichts mehr zu tun haben. Sie will, dass er sie und die ganze Familie in Ruhe lässt. Sie will das Geld nicht. Sie will das alles nicht und macht einen ganz klaren Schnitt.
Mhm.
Aber jetzt könnte das Geld ihr nützlich sein. Nicht ihr direkt, aber natürlich will sie, dass es Marie und Hank gut geht. Ihrer Familie gut geht. Also sagt sie, Walter bezahlt das.
Ja, es ist auch Es ist perfide.
Es ist eine Doppelmoral und deswegen so stark diese Lüge auch ist, die sie irgendwie erzählt. Es wirft kein gutes Licht auf Skylar, finde ich. Also auch die wird nicht Heldin der Folge. Nee, wenn du sie jetzt zur Heldin der... Ich möchte nur kurz sagen,
was mir gut natürlich wieder daran gefällt, ist, dass ich ja schon in der ersten Folge die Vorhersage gemacht habe, dass Skylar Komplizin wird von Walter.
Ja.
Und es ist wieder ein Schritt dahin. Sie hat ja jetzt schon den einen oder anderen Schritt gemacht.
Ja.
Und sie bewegt sich ja, sie lügt jetzt zusammen mit Walter im Prinzip.
Ja. Ich möchte sagen, wenn du sie zur Heldin der Folge machst, dann finde ich auch, dass du nicht straight bist in deiner Sicht der Dinge. Du hast Walter dafür, dass er ein Lügner ist. Und sie blättert hier die Volllüge hin. Und wenn du das jetzt gut findest, dann weiß ich auch nicht, Jesper, wo du moralisch eigentlich stehst.
Lustigerweise habe ich genau darüber nachgedacht, weil ich nach der Folge gemerkt habe, dass ich das cool fand, was Skylar gemacht hat. Und dann habe ich auch gedacht,
ja,
das passt aber nicht so ganz zusammen mit dem, was ich über Walter gesagt habe.
Ja.
Und dann habe ich aber gedacht, aber Walter hat sich auch immer so dämlich angestellt dabei und hat mich wirklich genervt mit seiner Inkompetenz, die er teilweise an den Tag gelegt hat. Und da am Ende sehe ich es nicht so düster. Ich würde dir schon recht geben mit deiner Argumentation, dass das keine coole Nummer war von Skylar.
Mhm.
Und sie da wieder sehr, sehr in Walters Sachen rumwühlt.
Mhm, ja.
Aber es ist mir eher sympathischer als das, was Walter so verbrochen hat. Also ihre Art ist mir immer noch sympathischer als Walters Art. Man muss schon schlau sein als Ganove, dass das mir gefällt. Man darf sich nicht so doof anstellen.
Ja, dann wart's mal ab.
Vielleicht wird Walter ja noch zu meiner Lieblingsfigur. Vielleicht. Der soll außerdem mal wieder seinen blöden Hut tragen.
Ist so, hat er ja lange nicht getragen.
Ich meine, jetzt ist es doch raus. Kann er doch zumindest in Skylars Anwesenheit den Hut tragen.
Wir wollen lieber Hüte sehen statt Füße.
Ja. Hut statt Fuß.
Richtig.
Walter wird ja im Auto vom Krankenhaus noch von Skylar kurz gefragt, ob sie sicher sind.
Ja.
Und Walter lügt zweimal. Ja, ja, ihr seid sicher. Ja, ja, ich bin auch sicher. Ciao. Walter fährt zu Gustavo, um ihm mitzuteilen, dass er sein Spiel verstanden hat. Das mit den Cousins, das Spiel.
Mhm.
Dass Gus derjenige war, der den Anruf getätigt hat.
Mhm.
Wir erfahren es dann ja eigentlich schon in der nächsten Folge, weil Gus sagt ja gar nichts dagegen.
Ja.
Er möchte wissen, was nach 3 Monaten ist und Gus bietet ihm 15 Millionen für 12 Monate unbegrenzt laufend an. Also er erhöht sein Angebot.
Ja.
Und mein erster Gedanke war, na, da wird sich Jesse ja drüber freuen.
Ja.
Das wollte.
Das war auch mein erster Gedanke. Obwohl ich auch wieder finde, jeder verhandelt sein Gehalt und seinen Arbeitsvertrag selbst. So, dann soll Jesse halt auch die Eier haben.
Gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das auch Jesse umfasste, ne?
Nein, das war ja ein Gespräch zwischen den beiden, denn Walter sagt ja auch, sie wissen, warum ich das hier mache, ich möchte Sicherheit für meine Familie. Und dann sagt Gus, ja, okay, dann.
Ja, aber diese 15 Millionen.
Nein, das war ein Gespräch zwischen den beiden. Also, wenn ich mein Gehalt verhandle, dann gehe ich ja wohl nicht davon aus, dass du dann jetzt das Gleiche kriegst.
Davon bin ich immer ausgegangen, Luisa.
Ja.
Deswegen hat sich mein Gehalt seit 10 Jahren nicht verändert.
Ja.
Ach so, man muss verhandeln.
Ja.
Auf dem Rückweg stirbt Walter fast beim Unfall, den er in letzter Sekunde vermeiden kann.
Ja. Walter ist nämlich richtig heftig gerast. Er ist 140 gefahren.
Meilen?
Das war unglaublich. Nein.
Nee, es stimmt. Das stand beides
darunter.
Auf dem Tacho.
Ja.
Ja, war super schnell.
Super schnell. Also es war wirklich rasend. Und er macht dann die Augen zu und gerät auf die Gegenfahrbahn und fährt fast in ein LKW. Und das wäre wohl sein Tod gewesen.
Habe ich nicht gecheckt, die Szene.
Mit dieser Schrottkarre da. Ja, ich denke mal, das war ja so, weil er so angespannt war, mit Gus irgendwie zu reden, dass er dann irgendwie sein Adrenalin loswerden musste. Und das hat er halt getan, indem er so schnell Auto gefahren ist.
Also er wollte sich mal fühlen, oder?
Ja.
Er musste irgendwo hin mit seinen Emotions. Und dann schleudert er so halb von der Straße. Die Sonne steht recht hoch.
Mhm.
Und als er weiterfährt, steht die Sonne ziemlich tief.
Ja.
Viel zu tief, finde ich, um irgendwie ein Anschlussfehler zu sein oder so.
Ja, ich glaube, das sollte uns schon zeigen. Walter stand jetzt wirklich einige Stunden da am Straßenrand und musste erst mal sacken lassen, was ihm heute passiert ist.
Ja.
Das mit Skylar war bestimmt auch aufregend für ihn. Das mit Gus und dass er halt fast gestorben ist. Ist ja auch ein ereignisreicher Tag.
Ja, ist ein bisschen was los gewesen an seinem.
Das wäre so ein Tag, an dem ich um 9:30 wieder schlafen würde. Ich hätte das nicht gemacht mit dem LKW. Man gefährdet nicht andere. Walter?
Wenn nicht sogar schon früher.
Manchmal schlafe ich schon früher, ja. Ja, Leute, ich bin Frühschläfer.
Ja, Luisa, dann erzähl mir noch mal was zum Titel. Was ist denn so dein Rückschluss?
Ja, also, Kafkaesk ist ja etwas, was absurd, bürokratisch, hoffnungslos und voller unsichtbarer Machtstrukturen ist. So hätte ich es jetzt nochmal aufgeschrieben. Und das hätte ich jetzt dann wie folgt auf diese Folge bezogen. Walter ist im perfekten Labor gefangen, kontrolliert von Gus. Jesse arbeitet in einem System, das ihn klein hält, zumindest in seinen Augen. Skylar verstrickt sich freiwillig in eine Lüge, um eine andere Lüge zu decken. Und Hank kämpft gegen eine medizinische Bürokratie, die ihn irgendwie demütigt, weil sie ihn halt nicht ernst nimmt. Also ist jeder Teil eines unsichtbaren Apparats. Also ist jeder Teil eines unsichtbaren Apparats, den er nicht versteht, und niemand kann mehr aussteigen.
Ja.
Das ist doch mal Kafkaesk, oder? Wie sehen wir das?
Also ist das Kafkaesk, wenn jetzt, eigentlich ja nicht, wenn jetzt Hanks Behandlungen mit Drogengeld finanziert werden, wo er ja eigentlich bei der DEA ist und dagegen vorgeht. Das ist ja eher
absurd.
Absurd.
Ja.
Und nicht Kafkaesk, oder?
Ja, weil es nicht in einem bürokratischen...
Naja...
Ja, irgendwie ja schon, weil ja die Bürokratie der Krankenkasse dafür sorgt, dass die Behandlung eines DEA-Agents von Drogengeld bezahlt wird.
Können wir... Gibt's Kafka noch? Lebt er noch?
Leider nein.
Sonst hätten wir ihn vielleicht anrufen können.
Ja.
Gibt es einen KI-Kafka, den wir einladen können nächste Woche?
Das wäre gut. Es gibt doch irgendwie einen, der sogar Franz Kafka oder Frank Kafka Franzl. In dem Fall heißt und beim ZDF arbeitet.
Ja?
Der ist doch immer mal bei beim Neo-Magazin Royal gewesen. Und da ist, glaube ich, wirklich Franz Kafka. So wie der echte.
Ja gut, aber das bringt uns jetzt nicht weiter.
Aber vielleicht weiß der das.
Aber ich, Lisa, lassen wir das. Wir lassen ich glaube, das. Diese Beschreibung, dieser Titel ist gut.
Ist ein guter Titel, ja.
Es gibt die Note 2.
Ja.
Oder? Nicht 2 Punkte.
Ja, 2. Jetzt weiß man ja aber wirklich mal wissen, wer dein Held der Folge ist. Weil mir fiel es ganz, ganz schwer zu entscheiden, wen ich nehme.
Ja, mir auch, aber es ist wohl leider Gumi. Deiner auch?
Meiner ist Hank.
Ah, okay.
Weil er für den einzigen Lacher wirklich gesorgt hat.
Ja, wieder eine Folge, in der sich keiner... Ich habe kurz überlegt, ob ich Badger zum Held in der Folge war, aber das kann ich nicht mit mir vereinbaren.
Ja.
Auch wenn ich ihn wirklich in dieser Folge großartig fand, brillant, Oscar-verdächtig. Aber Gumi ist einfach, dass er sich überlegt, okay, wie kann ich Hank aufmuntern und ihm irgendwie noch Informationen mitgeben.
Finde ich schön.
This is the way.
Ja, finde ich schön. Finde ich gut. Ja, mir hat Hank gefallen wegen dieser Situation, dass er Gumi so ganz nah an sein Ohr lockt und dann Arschloch sagt. Ja, ein Kuss wäre auch süß gewesen, das stimmt schon.
Ja, aber das wäre out of character für Hank.
Ja, stimmt. Und eigentlich mag ich auch, dass er Marie und Skylar da einfach machen lässt. Es nervt ihn offensichtlich eigentlich so doll, aber er ist sich vielleicht einfach dessen bewusst, dass es erstens die Energie nicht wert wäre und zweitens, vielleicht ist es für die auch eine Art Trauerbewältigung.
Wie sie da diese Geschenkkörbe durchgehen. Ja. Käsestangen, da müssen wir uns aber drum kloppen.
Ja, und noch ganz besondere Oliven, Hank. Und Hank denkt sich nur,
ich
möchte wieder gehen können. Ich möchte wieder aus dem Fenster laufen. Das ist schrecklich. Ja, also, weil die ganzen Hauptrollen in dieser Folge haben sich alle nicht angeboten, finde ich. Jesse benimmt sich wirklich, wirklich richtig doof. Walter war irgendwie boring. Und Gus war jetzt auch nicht, hatte jetzt auch nichts Brillantes.
Er hat einmal bedeutungsschwanger in die Ferne geguckt, als seine LKWs da vom Hof gerollt sind.
Ja.
Ja, und du hast ja gesagt, dass du nicht glaubst, dass meine Vorhersagen jetzt noch in irgendeiner Form zutreffen, weil das so absurd wird.
Das hat dich demotiviert, ne? Es wird Kafkaesk.
Ja, deswegen sage ich jetzt, ich bin jetzt wieder bei diesem Thema mit der Geldwäsche. Mhm. Irgendwas müssen sie ja machen. Und ich tippe, dass Walter in den nächsten Folgen am Dönerspieß steht. Weil Walter hat keinen Bock auf ein Nagelstudio. Walter hat Bock auf einen Dönerladen.
Mhm.
Schön mit Hühnchen.
Mhm.
Was ist das andere noch? Kalb.
Ja.
Und dann gibt es noch Rind.
Ja, es gibt auf jeden Fall drei
Spieße.
Schwein.
Walter kümmert sich auch um drei Spieße, weil er muss viel Geld ausgeben. Mhm. Er muss viel Geld waschen.
Mhm.
Und ja, ich tippe, es wird irgendwie darauf hinauslaufen. Darauf wird es auch hinauslaufen.
Ja, Saul macht noch einen guten Vorschlag. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Und es wird...
Freizeitpark?
Gar nicht so schlecht getippt.
Wirklich?
Mhm.
Irgendwas in der Richtung?
Mhm.
Ja, Walter und der Heidepark, das fände ich gut. Naja, wir werden es sehen. Ich werde es mir gleich anschauen. Mhm. Danke, dass ihr auch diese Folge wieder gehört habt.
Ja.
Das ist schön, dass man das mal sagen kann, weil das hören ja nur wirklich die Leute, die auch die Folge gehört haben.
Super praktisch. Ja, wir hören uns nächste Woche. Arrivederci. Breaking.